Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Hamburg ist eine Stadt, die musikalisch viel zu bieten hat. Die Beatles haben hier ihren Durchbruch gefeiert im Star Club und die Hamburger Schule hat der deutschsprachigen Popmusik einen entscheidenden Schub verpasst. Es gibt aber auch Dinge, die sind noch nicht so gut erforscht, zum Beispiel die Musikszene der 70er und 80er Jahre, also quasi die Zeit zwischen den Beatles und den Sternen und Tokotronic und wie sie alle hießen. Und um diesen Zeitraum kümmert sich jetzt die Hamburger Uni. Mit Hilfe der Bevölkerung. Die sollen nämlich ihre Erinnerungsstücke aus dieser Zeit zusammentragen in einer Geschichtswerkstatt, einem Temporary History Lab. Was sich dahinter genau verbirgt, das hat mir Thorsten Logge erzählt. Er ist Professor an der Uni Hamburg im Arbeitsfeld Public History.
Ja, so ein Temporary History Lab ist im Grunde eine vorübergehende Geschichtswerkstatt. Gerade in Hamburg haben wir ja relativ viele Geschichtswerkstätten, die schon seit Jahrzehnten arbeiten. Wir machen das jetzt für eine bestimmte kurze Zeit zu einem bestimmten Thema und das ist eben die Musikgeschichte der 70er und 80er in dieser Stadt.
Sie konzentrieren sich also da auf einen relativ kleinen Ausschnitt dieser langen Musikgeschichte in Hamburg. Welches Interesse haben Sie gerade an diesen beiden Jahrzehnten, 70er und 80er Jahre? Geht es da so um blinde Flecken nach der Beatlemania der 60er Jahre, die ja ganz gut untersucht ist?
Ja, das stimmt. Die Zeit ist ganz gut untersucht, aber immer noch nicht auserforscht. Wir haben ja für die 50er und 60er diesen Übergang vom Jazz, der ja auch ein bisschen zurückkommt nach Hamburg. So eine migrantische Geschichte, die viel mit England zu tun hat. Dann die Beatzeit. Aber die 70er und 80er sind deshalb so unglaublich spannend, weil sich die Musikszenen so diversifizieren. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Musikkulturen, die sich entwickeln, Subkulturen, die da entstehen und die sind manchmal auch sehr exklusiv und sehr klein, aber es gibt vor allem sehr viele und das macht es wirklich sehr spannend, über diese Zeit zu forschen.
Und wie gehen Sie da jetzt vor? Also welche Art von Erinnerungsstücken erhoffen Sie sich von den Menschen, die da mitmachen?
Erstmal erhoffen wir uns alles, was da kommt. Wir kriegen auch tatsächlich ganz unterschiedliche Dinge. Das sind zum Beispiel Eintrittskarten, aus denen wir eine ganze Menge lernen können, über die Zeit, über die Clubs, auch rechtliche Rahmenbedingungen. Auch über Preise übrigens, die sich ja schnell verändern in dieser Zeit. Wir kriegen aber auch Fotos, wir kriegen ganze Banddokumentationen. Also wir haben erste Bands, die sagen, hier, das ist unsere Überlieferung, macht damit, was ihr wollt. Das nehmen wir alles sehr gern und gucken dann im Nachgang erst, was wir mit dem Material anfangen können. Im Moment laden wir einfach ein. Bringt, was ihr habt, wir nehmen alles sehr gern.
Also da gibt es offenbar ein großes Echo jetzt schon. Sie haben gesagt, Sie haben noch gar nicht so richtig Zeit gehabt, durch das Ganze durchzugucken. Aber gab es schon Sachen, wo Sie gesagt haben, wow, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet?
Ja, gibt es mehrere. Es ist immer so blöd, Dinge dann gut zu finden, weil dann sagen immer andere, oh, der hat schon was Gutes, jetzt bringe ich meins nicht. Doch, bringt bitte alles. Aber was ich ganz toll finde, wir haben gerade bekommen letzte Woche eine Überlieferung der Hamburger Bluesband Second Life aus den 70ern. Die haben bei Uriah Heep im Vorprogramm gespielt und die haben uns einfach ihre Fotoalben gebracht aus den 70er, 80er Jahren, Tonbandaufnahmen und eine DVD von so einer Art Klassentreffen, das sie später mal gemacht haben. Und das gibt uns eine Möglichkeit, mal so auf einer Bandebene, die nicht so bekannt ist, also hier natürlich schon in Hamburg und Umgebung, aber insgesamt nicht, zu schauen, wie funktioniert eigentlich Musikkultur in der Zeit, wie machen Leute das? Und das ist total super.
Herr Logge, Sie arbeiten ja auch mit Oral History, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, die Leute können also auch kommen und ihre Geschichten erzählen aus dieser Zeit, wenn sie was mit Musik zu tun haben. Wie ist da der Rücklauf?
Im Moment machen wir tatsächlich noch keine Oral History Interviews. Die sind relativ aufwendig. Wenn man die gut machen will und wissenschaftlich fundiert machen will, muss man die sehr gut vorbereiten. Im Moment fragen wir ab, ob Menschen bereit wären, bei Interviews zur Verfügung zu stehen. Und das notieren wir dann, damit wir später, wenn wir die Forschungsmittel beantragen, dann diese Interviews auch durchführen können. Und es sind erstaunlich viele Leute dazu bereit, das zu machen. Das freut uns sehr, weil die Generation ja langsam auch in die höheren Jahre kommt. Und wir müssen auch hier dafür sorgen, dass deren Geschichten bewahrt werden.
Ein Umstand, der vielleicht gar nicht so bekannt ist, auf den machen Sie auf Ihrer Webseite aufmerksam, dass nämlich die Uni Hamburg selbst auch zum Akteur geworden ist in dieser Musikgeschichte der 70er und 80er Jahre, denn im Audimax sind damals ganz wichtige Bands aufgetreten, Pink Floyd zum Beispiel oder auch AC/DC oder Tom Waits war auch mal da. Geht das auch mit in Ihr Projekt mit ein?
Unbedingt. Die Universität Hamburg hat mit dem Audimax einen relativ großen Konzertort zur Verfügung gehabt und sehr viele Bands haben da gespielt. Vieles davon wissen wir noch gar nicht. Wir kriegen immer mal wieder Plakatlieferungen und wundern uns, ach, die waren auch hier, das ist ja spannend. Für uns ist das ganz toll, weil wir damit auch ein bisschen die eigene Institutionsgeschichte nachvollziehen können und was wir mit Stadt schon alles zu tun hatten, bevor das so in war, wie es heute gerade ist.
Sie haben ja eingangs schon gesagt, dass es ein Temporary History Lab ist. Das heißt, wird die Sammlung dann irgendwann wieder aufgelöst oder was wird dann damit geschehen, wenn sie fertig ist?
Also im Moment ist es so, dass wir die Materialien vor allem scannen und digitalisieren und dann Kopien von den Originalen haben. Viele Leute wollen ihre Eintrittskarten und ihre Plakate auch gar nicht bei uns sehen, sondern lieber wieder mit nach Hause nehmen, was ich verstehen kann. Was wir machen, ist mit den Digitalisaten dann Forschungsanträge zu stellen. Das heißt, die digitalen Speicherungen, die passieren hier bei uns sicher und gut und die Originale sind dann bei den Leuten. Aber wir wissen danach, wo sie sind. Wenn wir dann mal eine Museumsausstellung machen wollen, wissen wir, wen wir anrufen müssen.
Das heißt, es wird irgendwann dann auch mal eine Ausstellung geben, wo man dann vielleicht wirklich auch diese Zeit, die ja noch nicht so gut dokumentiert ist, ein bisschen näher kennenlernen kann. Vielleicht kriegen wir dann auch mal eine Antwort auf die Frage, wie eigentlich die Hamburger Schule entstanden ist zum Beispiel.
Ja, und welche Hamburger Schule? Ne? Da kann man ja auch über die Jahrhunderte immer mal wieder Hamburger Schulen sehen. Die Hamburger Gute Laune zum Beispiel rund ums Onkel Pö, als auch Mediengeschichte, ist ja sehr spannend in den 70ern schon. Aber ja, also der erste Schritt wäre, dass wir im Frühjahr erstmal zeigen, was ist jetzt gebracht worden, was interessiert die Hamburgerinnen, was wollen die, dass wir darüber forschen. Und dann wäre der nächste Schritt, wenn diese Forschung passiert, und Forschung dauert halt auch ein bisschen, dann auch mit Büchern, auch mit Projekten, mit Veranstaltungen den Hamburgerinnen zurückzuspielen, was wir dann in der Forschung rausbekommen haben.
Überhaupt ist ja die Musealisierung der Popmusik in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Mhm. Womit erklären Sie diesen Trend? Also hat das jetzt damit was zu tun, dass die Leute einfach älter werden? Das heißt, die Leute, die in ihrer Jugend Popmusik gehört und konsumiert haben, die wollen das heute im Museum sehen? Oder woran liegt das?
Ja, Pop- und Rockmusik und überhaupt Musik ist hoch emotional und das lebt man in der Regel. Man lebt es nicht so, dass man sich dabei selbst dokumentiert, es sei man findet sich sehr wichtig. Das machen auch Leute. Aber ansonsten ist es eher so, die Menschen kommen in ein gewisses Alter und dann haben wir diesen Übergang vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis. Das heißt, was bleibt eigentlich, wenn ich nicht mehr bin? Und bei einigen dieser Szenen sind wir da jetzt. Und deshalb gibt es auch viele Erinnerungsbücher, wie Mein Onkel Pö von Holger Jass oder die Autobiografien von Achim Reichel, Inga Rumpf und anderen. Die Menschen fangen an zu merken, mein Leben ist endlich, obwohl ich so, naja, frei und wild vielleicht gelebt habe. Und das wollen sie ganz gerne überliefert wissen. Und das ist unsere Chance an der Zeit, aber auch unsere Verpflichtung.
Raus aus dem Club, rein ins Museum. Das war Thorsten Logge. Er ist Professor an der Uni Hamburg. Und wir haben gesprochen über das Temporary History Lab zur Musikgeschichte der Hansestadt in den 70er und 80er Jahren. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.